NDR Info. Themenabend.
Scheidung auf europäisch. Wie verändert der Brexit die EU? Darum geht es heute Abend in unserem Themenabend. Am Mikrofon begrüßt Sie Michael Weidemann. Einen schönen guten Abend. Erst kam der Schock und dann kam die Unsicherheit. Seit eine knappe, aber eindeutige Mehrheit im Vereinten Königreich für den Austritt aus der Europäischen Union gestimmt hat, ist nichts mehr, wie es war in Europa. Wie soll Brüssel umgehen mit der Absetzbewegung der Briten? Hat ihr Votum der Idee des geeinten Europa nachhaltig geschadet? Wie groß ist die Gefahr, dass andere euroskeptische Regierungen dem Beispiel Londons folgen werden? Und welche wirtschaftlichen und finanziellen Folgen hat der Brexit? Darüber wollen wir in der kommenden halben Stunde mit Politikern und Experten diskutieren, die wir an unsere Studios in Hamburg und in Brüssel eingeladen haben. Nach 21 Uhr können dann auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sich an der Diskussion beteiligen. Wenn Sie mitmachen wollen, können Sie uns jetzt schon anrufen unter der kostenfreien Telefonnummer 08000 441777. 08 3 × 0 441777. Oder Sie können auch im Internet mitmachen. Sie finden uns unter ndr.de/redezeit, müssen dann auf der Seite das Thema der heutigen Sendung anklicken und können uns dann eine E-Mail schicken. Was nun Europäische Union? Zunächst einmal ist in Brüssel und in Berlin ein Streit darüber ausgebrochen, ob die britische Regierung zu einem schnellen Austritt gezwungen werden kann und soll. Bundeskanzlerin Angela Merkel sieht dann nicht unbedingt Zeitdruck.
Wir dürfen uns eine dauerhafte Hängepartie nicht leisten, weil das, glaube ich, für die Wirtschaft beider Teile der EU-27 und Großbritanniens nicht gut wäre. Aber dass Großbritannien jetzt eine gewisse Zeit auch erst einmal die Dinge analysiert, dafür habe ich ein bestimmtes Verständnis.
Soweit die Bundeskanzlerin. Ihr Vizekanzler, SPD-Chef Sigmar Gabriel, sieht das anders. Zitat: Das Brexit-Referendum hat Großbritannien gespalten. Und damit der Brexit nicht auch Europa spaltet, müssen die Staats- und Regierungschefs jetzt schnell für Klarheit sorgen. Zitat Ende. Genauso unterschiedlich wie die Meinungen innerhalb der Bundesregierung sind auch die Auffassungen in der EU. In unserem ARD-Studio in Brüssel begrüße ich meinen Kollegen Kai Küstner. Schönen guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Herr Küstner, Sie berichten als Hörfunkkorrespondent über die Ereignisse und Entwicklungen in Europas Hauptstadt. Die Staats- und Regierungschefs haben sich heute Abend zum Europäischen Rat getroffen. Sind aus der Gipfelrunde eigentlich schon klare Linien zu erkennen, wie man jetzt mit dem Brexit-Votum umgehen will?
Nein, dafür wäre es noch zu früh. Die sitzen ja jetzt gerade erst beim Abendessen zusammen mit Herrn Cameron. Da werden Sie ihm natürlich nochmal genau in dieser Frage, die ja eben anklang, in den beiden Zitaten deutlich machen, dass Sie sich schon erhoffen, dass das jetzt nicht allzu lange dauert mit der Verkündung, dass Artikel 50 ausgelöst wird. Ab dann beginnt ja die Stoppuhr zu laufen. Ab dann können überhaupt erst die Verhandlungen losgehen. Aber wenn ich jetzt die Atmosphäre da in dem Ratsgebäude, also in dem Gebäude, wo dieses Gipfeltreffen stattfindet, richtig wahrnehme, dann war das nicht wirklich so eine rachsüchtige Atmosphäre. Es war eher, und das schildern mir auch Leute, die in dem Raum waren, so eher eine Atmosphäre der Enttäuschung. Vielleicht ist es der Gipfel der Enttäuschung. Mag sein, dass da der eine oder andere Staats- und Regierungschef dabei ist, der auch mit geballter Faust in der Tasche jetzt Herrn Cameron gegenübertritt, denn er ist ja derjenige nun mal, der der EU dieses Referendum eingebrockt hat und der auch, um es mal sehr freundlich zu formulieren, in den Jahren zuvor mit der EU eben nicht pfleglich umgegangen ist, sondern hin und wieder auch mal mit einer Schimpftirade wieder auf die Insel zurückgekehrt ist. Also trotzdem ist da natürlich auch die Stimmung zu verspüren, dass es eigentlich gar nichts nützt, wenn man Herrn Cameron jetzt nochmal ordentlich vors Schienbein tritt, denn er ist ja nicht derjenige, der die Geschicke der Briten in Zukunft weiterleiten wird. Insofern, das ist kein einfaches Abendessen, was der Herr Cameron da gerade einnimmt, aber da gibt es unter den Staats- und Regierungschefs sicher welche, die ihm wohlgesonnener sind als zum Beispiel in den anderen EU-Institutionen.
Das wäre ja eine etwas andere Linie, als wir sie in den allerersten Tagen nach dem Votum gehört haben. Wäre das auch ein Indiz dafür, dass man vielleicht der Londoner Regierung, auch dem Nachfolger oder der Nachfolgerin von David Cameron, doch die Hand reichen könnte?
Man muss ja erstmal abwarten, wer das überhaupt wird und wie gewillt man dann ist, der oder demjenigen die Hand überhaupt zu reichen. Aber dass die Insel weiterhin irgendwie mit der Europäischen Union verbandelt bleiben wird, auch wenn es erstmal dann die Scheidungsverhandlungen gibt, das ist ja auch klar. Die Insel driftet ja dann nicht irgendwie weg auf irgendeinen Ozean, sondern sie wird immer noch dicht dran sein an Europa und man wird irgendwie mit ihr umgehen müssen. Und so verstehe ich das auch, wenn Frau Merkel jetzt nicht ganz so auf die Tube drückt, wie andere das getan haben. Unter anderem zum Beispiel der EU-Parlamentspräsident Schulz oder auch EU-Kommissionschef Juncker. Ich habe da auch so ein bisschen rausgehört, dass in den ersten Stunden, ja, nachdem klar war, dass dieses Brexit-Referendum, wir wollen jetzt nicht schon das nächste beschwören, dass die Griechen auch noch rausgehen, das wäre jetzt nicht gut für die Sendung, als das, um es mal flapsig zu formulieren, in die Hose gegangen war, dass da viele noch so schockiert waren auch und vielleicht auch in gewisser Weise sauer waren über diese erste Ansprache von Herrn Cameron, wo er dann verkündet hat, ach, so eilig haben wir das eigentlich gar nicht, man kann das ja dann im Oktober machen, wenn es eine neue Regierung gibt, das mag da auch noch eine Rolle gespielt haben, dass es da durchaus Differenzen gibt zwischen den EU-Staats- und Regierungschefs und der Kommission und dem Parlament zum Beispiel.
Mit meinem Kollegen Kai Küstner im Studio in Brüssel sitzt die Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Europäischen Parlament, Rebecca Harms. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Harms, was halten Sie denn für die passendere Strategie, London noch ein bisschen Zeit zu lassen, um nicht noch mehr politisches Porzellan zu zerschlagen oder doch besser ein bisschen Druck zu machen, um anderen europakritischen Regierungen da nicht noch eine Steilvorlage zu bieten?
Wissen Sie, das ist eine wirklich schwierige Frage und wie man es dreht und wendet, die Antworten, die wir geben können, die sind gar nicht großartig, weil auf der einen Seite, so wie Sie gesagt haben, auf die Tube drücken, ja, soll man das tun oder nicht, das können wir gar nicht. Um es ganz klar zu sagen, die europäischen Institutionen, weder der Rat noch das Parlament noch die Kommission haben ein Instrument, um die Briten jetzt zu zwingen, diese Artikel 50-Prozedur einzuleiten. Und deshalb ist die Diskussion auch so problematisch, und zwar von beiden Seiten. Das, worauf sich die Kollegen heute im Europäischen Parlament mit sehr großer Mehrheit gut verständigt haben, das ist, dass wir eine Verantwortung haben als Europäer, die hier direkt gewählt worden sind als Repräsentanten aller Bürger, sowohl die Interessen der Bürger der EU, der 27 Staaten, die noch drin sind und auch drin bleiben wollen, zu vertreten, als auch darauf zu achten, dass es einen fairen Umgang mit den Bürgern des Vereinigten Königreichs gibt, solange das Königreich noch vereinigt ist. Was wir natürlich nur sehr schwer vorstellbar finden, ist, dass ein zurzeit irgendwie führungsloses und irrlichterndes Großbritannien die ganze Europäische Union auf Dauer hinhält. Somit
wäre jetzt
ja,
aber, wenn wir weiter
irgendwann
warten.
Also das dürfen wir nicht
zulassen. Ja. Frau Harms, wenn jetzt aber Europa, wie Sie sagen, gar keine Handhabe hat, London Druck zu machen, auf der anderen Seite London sich handlungsunfähig zeigt, ist das nicht genau das Dilemma, was eigentlich in Brüssel immer vermieden werden wollte? Also müsste man dann nicht die Führung von Brüssel aus tatsächlich in die Hand nehmen?
Aber ich glaube, man darf jetzt nicht schon wieder Brüssel die Schuld zuschieben für etwas, was Brüssel nicht gewollt hat und was wir in unseren Verträgen so eigentlich auch gar nicht vorgesehen hatten. Das ist eine ungewöhnliche Situation, die gab es noch nie. Darauf müssen wir jetzt reagieren, weil die Briten abgestimmt haben. Ich sage ganz ehrlich, hätte die Europäische Kommission, hätte der Rat vor der Abstimmung versucht, alle diese Details festzuzurren, und das wäre dann so, wie das üblich ist, weil wir so eine transparenten Institution haben, das wäre öffentlich geworden, dann hätte das die Situation in Großbritannien wahrscheinlich noch weiter in die falsche Richtung gebracht. Ich gestehe Ihnen zu, das ist jetzt wahnsinnig schwierig, aber ich finde, wir haben genügend jetzt mit den Briten auch darüber geredet, dass wir für beide Seiten Fair Play wollen, und ich erwarte, dass verantwortungsvolle politische Eliten in Großbritannien eine Entscheidung darüber treffen, und zwar nicht erst irgendwann, sondern bald, wie sie mit der Situation weiter umgehen wollen.
Der dritte in der Runde in Brüssel heute Abend ist zum Brexit heute Abend Thomas Mann. Er ist CDU-Europaabgeordneter und Mitglied der EVP-Fraktion. Auch Ihnen einen schönen guten Abend, Herr Mann.
Schönen guten Abend, hallo.
Ihr Fraktionschef Manfred Weber, zugegeben von der CSU, der war einer der ersten, der London nach dem Referendum rhetorisch zumindest ziemlich Feuer unterm Kessel gemacht hat. Wohl auch mit Blick auf diese Extra-Regelung für Großbritannien hat er gesagt, dass die Zeit des Appeasement, also des sich Anbiederns vorbei sei. Wir müssen für unsere europäische Zukunft kämpfen. Sehen Sie das auch so?
Also kämpfen ist in Ordnung. Wir haben ja eine ganze Menge mit verloren. Die Engländer haben sich ja zumindest in einer knappen Mehrheit, aber es ist eine Mehrheitsentscheidung, für etwas anderes mit orientiert und haben gesagt, ja, wir werden das schon mitmachen. Manche haben das aus Träumerei gemacht, manche haben noch den Commonwealth im Hinterkopf, vor allem viele ältere Leute, das war wohl der Fall, und eine Menge von jungen Leuten wollten gern was anders. Es ist richtig, dass gekämpft wird. Wir müssen dafür kämpfen, dass die anderen 27 zusammenbleiben. Und da müssen wir drüber nachdenken, was hält uns eigentlich zusammen? Wo ist der europäische Mehrwert? Was haben wir an Gemeinsamkeiten, was uns wirklich zusammenschmiedet? Und nicht das Affentheater, was wir oft genug erlebt haben. Europa geht ja nicht kaputt an irgendwelchen Institutionen, in denen wir ja auch mitarbeiten. Oder auch nicht am Europäischen Parlament, sondern an den Hauptstädten. Die wollen keine europäischen Gemeinsamkeiten. Und das ist so schwer. Deswegen müssen wir wirklich darum kämpfen. Allerdings, also der Zeitfaktor, über Nacht muss das nicht geschehen. Aber es muss in absehbarer Zeit wirklich der Fall sein. Frau Hamst hat völlig recht. Da sind noch keine Institutionen drüben in England, die ein bisschen vernünftig arbeiten. Man muss auch sagen, England und nicht mehr Großbritannien, weil andere sind sehr wohl darauf vorbereitet. Schotten zum Beispiel planen eine Abstimmung, um zu sagen, wir wollen doch in der EU bleiben. Hm. Und es war heute schon interessant, einen schottischen Abgeordneten zu hören. Europäischen Parlament von den Grünen, einverstanden. Er stand auf und sagte, ich komme aus Schottland, da hörten schon mal alle hin, und ich bin Europäer. Eine so tolle Rede, wir mussten alle auf, also fast alle, die Rechten natürlich nicht, aber wir anderen standen auf dabei. Das war wichtig, das ist Kämpfen. Kämpfen dafür zu sagen, wir lassen uns nicht mehr bieten, dass vor allem andere im Alltag immer gegen Europa gewettert haben und dann, wenn es mal interessant war, einen kleinen Erfolg für die Europäer gegönnt hatten, das war zu wenig. Kämpfen absolut für dieses Europa, vielleicht sogar Europa mit einer ganzen Menge an neuen Ideen. Da werden wir hoffentlich, glaube ich, dafür zu sprechen kommen.
Aber ein Bereich, wo der Zeitfaktor eine ganz besonders große Rolle spielt, das ist der Bereich der Wirtschaft und der Märkte, auch der Finanzmärkte vor allen Dingen. Und bei mir hier im Hamburger Studio von NDR Info begrüße ich Professor Henning Vöpel, den Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts.
Hallo, guten Abend.
Herr Vöpel, die Börsen sind vor und nach dem Votum geradezu Achterbahn gefahren. Ist das so ein Vorbote einer sehr wirtschaftlich unruhigen Zeit gewesen, die uns jetzt bevorsteht im Zusammenhang mit dem Brexit?
Das steht zu befürchten. Man darf nicht vergessen, dass für die Märkte der Brexit natürlich außerordentlich überraschend kam. Sie kennen die Wetten der Märkte auf den Brexit. Die Wahrscheinlichkeit lag bei 80%, dass es eben nicht dazu kommen würde. Die sind morgens am 24. aufgewacht und waren schockiert im wahrsten Sinne des Wortes. Und diesen Schock musste man erstmal verarbeiten an den Märkten. Das heißt, erstmal hat natürlich das Pfund sehr stark abgewertet. Auch die Aktienmärkte im Grunde weltweit haben verloren. Es haben einige Fluchtwährungen gewonnen. Der Dollar, der Yen, der Schweizer Franken. Das Gold ist aufgewertet worden. Aber der Schock saß tief. Und für die Wirtschaft ist es in der Tat ein Zustand der großen Unsicherheit. Und es kommt jetzt darauf an, wie die Politik damit umgeht, damit wir eben die Wirtschaft von dieser Unsicherheit befreien. Und wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich formal noch gar kein Automatismus im Grunde ausgelöst worden ist mit dem Referendum, sondern es geht natürlich um den Artikel 50, mit dem das dann losgeht, mit einer Frist von 2 Jahren. Aber die Unsicherheit, die ist natürlich sofort eingetreten und es ist tatsächlich die Verantwortung der Politik, diese Unsicherheit schnellstmöglich zu beseitigen.
Was ist denn die größere Unsicherheit? Tatsächlich diese Hängepartie, also nicht zu wissen, was kommt, oder die Gefahr, dass man mit Großbritannien im Binnenmarkt wirklich einen sehr großen Player, einen Spieler verlieren könnte?
Nun, in der Tat ist es so, dass mit Großbritannien oder dem Vereinigten Königreich der drittwichtigste Exportmarkt, nicht nur für Deutschland, sondern für den Rest Europa natürlich jetzt weggebrochen ist, nicht im eigentlichen wirtschaftlichen Sinne, sondern jetzt eigentlich als Partner im europäischen Binnenmarkt. Und das erzeugt auch die Unsicherheit. Wie sieht es aus mit der Personenfreizügigkeit? Wie sieht es aus mit den handelsrechtlichen, mit den regulatorischen Bestimmungen? Kriegen wir neue Standards? Kriegen wir britische Standards im Unterschied zu europäischen? Wie sieht die Investitionssicherheit von Unternehmen aus? Das sind alles Fragen, die ungeklärt sind, die diese Unsicherheit erzeugen. Und die Politik kann nicht sofort natürlich in allen Bereichen Nachfolgeregelungen, Übergangsregelungen schaffen. Aber man muss natürlich jetzt auch von der Rhetorik, vom Prozedere einfach klar machen, dass man eine schnelle Einigung, dass man einen klaren Cut macht, dass man aber natürlich Großbritannien an Europa binden muss. Dafür sind die wirtschaftlichen Verflechtungen ja viel zu groß. Es gab eine Vergangenheit mit Großbritannien, es wird eine enge Zukunft mit Großbritannien geben. Und insofern muss man natürlich gucken, dass man partnerschaftlich da neue Regelungen findet, ohne, das ist ganz wichtig, ohne dass man natürlich Anreize gibt für andere starke Länder, die Europäische Union zu verlassen.
Wie kann eine Scheidungsvereinbarung aussehen zwischen der EU und Großbritannien? Wie verändert der Brexit die EU? Das ist das Thema unseres heutigen Themenabends. Wenn Sie mitmachen wollen, das können Sie tun nach den Nachrichten um 9, um 21 Uhr. Dann rufen Sie doch jetzt schon mal an. Wir rufen dann zurück. 08000 44 1777 ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Dann können auch Sie Ihre Meinung sagen oder auch Fragen stellen, denn Fragen tun sich ja eine ganze Menge auf in diesen Tagen. Eine davon ist die Vorgabe, die es in Brüssel gegeben hat, dass die ganze Eurokratie, die ganzen Ebenen in Brüssel erst dann mit London erstellen, über den Austritt verhandeln sollen, wenn dieser Austritt formal erklärt worden ist von London. Und ich frage nochmal meinen Kollegen Kai Küstner in Brüssel, warum ist das so ein wichtiges Detail eigentlich?
Ich glaube, das ist eine Geschichte, über die auch eigentlich nicht mehr weiter diskutiert werden muss. Das haben nun wirklich alle Seiten völlig klar gemacht, dass es keine Verhandlung weder offiziell noch inoffiziell geben wird, bevor nicht dieser Artikel 50 ausgelöst wurde, also bevor nicht auf irgendeine Art und Weise, entweder mündlich oder schriftlich, jedenfalls aber protokollarisch festgehalten, hier der Scheidungswille irgendwie kundgetan wird.
Aber die Briten würden das gerne sehen, ne?
Ja, die würden natürlich gerne schon mal informell
fahren. Erinnern Sie sich mal an die Kampagne, wie sehr die gewettert haben gegen die Hinterzimmerpolitik, die Backdoor-Deals und so weiter, die Boris Johnsons und Farages da in Großbritannien. Und jetzt wollen ausgerechnet die, dass alle möglichen Deal-Möglichkeiten in Hinterzimmern geprüft werden, außerhalb eines offiziellen Prozesses und ohne Erklärung des Austritts. Ich weiß überhaupt nicht, wie die das ihren Leave-Unterstützern erklären wollen. Das ist vielleicht was, was im Moment diejenigen sozusagen nochmal hoffen lässt, die für den Verbleib in der EU waren. Aber insgesamt ist das etwas, wo man wirklich sehen kann, dass diese Kampagne völlig fehlgeleitet gewesen ist.
Aber dahinter steckt doch ein bestimmtes Interesse. Also die zumindest noch bestehende Regierung möchte doch ganz gerne in der Freihandelszone bleiben. Aber all das, was man dort als negativ empfindet, also Personenfreizügigkeit und Sozialcharta zum Beispiel, das möchte man nicht mehr. Also nochmal, Kai Küstner, warum ist das so wichtig für die Londoner?
Also die bestehende Regierung wird da, glaube ich, nicht mehr viel zu bestellen haben. Aber ich glaube, was da im Kern dahinter steckt, ist, dass die Brexit-Befürworter, also all diejenigen, die Farages und so weiter, die ja, man muss es so krass sagen, einfach Lügen verbreitet haben, diese Illusion, diese Traumgebilde und so weiter natürlich umso länger aufrechterhalten können, je länger sich diese Verhandlungen hinziehen und je länger nicht klipp und klar verkündet ist, jetzt kommt der Cut, jetzt fangen wir wirklich und zwar öffentlich und für alle sichtbar an zu verhandeln, dann kann nämlich die EU relativ schnell und zügig klarstellen, dass es eben nicht so sein wird, dass die Briten Zugang zum EU-Binnenmarkt bekommen werden, aber gleichzeitig also mit allem, was es so an Wohltaten gibt, die dieser so attraktive Markt zu bieten hat, gleichzeitig aber keine EU-Ausländer mehr auf die Insel lassen wollen. Das ist ja im Grunde das, was die versprochen haben. Und da hat, finde ich zumindest, die Kanzlerin ja auch heute einigermaßen deutlich gesagt, dass natürlich ein Nicht-EU-Mitglied nicht denselben Deal bekommen würde wie ein EU-Mitglied. Und wenn man sich die berühmte Norwegen-Vereinbarung ja zum Beispiel anschaut, also ein Land, das nicht Teil der EU ist, die wollten Teil des Binnenmarkts werden, die wollten diesen Zugang haben, müssen deshalb aber auch Einwanderer aus der EU ins Land lassen. Und sie müssen übrigens auch zahlen. Das ist eine Geschichte, die die Brexit-Befürworter in Großbritannien immer noch versuchen, ihren Wählerinnen und Wählern so zu verkaufen, als würde da Großbritannien einen besseren Deal bekommen. Ich gebe zu, es gibt wirtschaftliche Interessen auch von der EU. Insofern, ob da wirklich die Bestrafungslinie am Ende durchgehalten wird, das sehe ich nicht kommen. Aber es wird ganz sicherlich nicht den Traumdeal geben für all die, die den Brexit wollen.
Nun lassen uns doch noch mal weiter gucken auf die Folgen für die Europäische Union. Und meine Frage geht an Thomas Mann, der für die CDU im Europaparlament sitzt. Können Sie sich zum Beispiel vorstellen, dass unter den Bedingungen, die wir heute haben, die Großbritannien die EU-Präsidentschaft im zweiten Halbjahr des kommenden Jahres antritt? Denn das ist ja vorgesehen.
Nein, nein, das ist vorbei. Das Thema ist gelaufen. Out ist out, hat unser Finanzminister gesagt. Ich denke schon, das ist eine ganz klare Entscheidung dabei. Und die werden sich auch sicherlich nicht darum bemühen können. Manche Träume sind da und sagen, wir holen uns leider Vorteile, aber wir haben kein Europa à la carte. Wir können uns nicht ein paar Dinge herauspicken, auf die wir Lust haben. Und es gibt auch nicht eine Mitgliedschaft light, zu sagen, okay, wir können vielleicht so nette, sympathische sein, die eine Vergangenheit schon mal hatten. Wir haben uns dann davon verabschiedet und am Schluss mischen wir überall mit. Oder diese üblichen Ideen, die wir kennen, indem man sagen kann, wir nehmen den Binnenmarkt, nehmen seine Segnung und der Rest ist uns völlig egal. Das wird nicht in Frage kommen.
Gibt es denn ein Verfahren?
Blöd, wenn man das akzeptieren kann
man, hat Europa ein Verfahren dafür, zu sagen, so, wir sorgen jetzt dafür, dass ein anderes Land die Präsidentschaft übernimmt oder dass auch ein Ausstiegsverfahren zum Beispiel für die britischen Abgeordneten bei Ihnen im Parlament gestartet wird?
Nein, das zweite anderes nicht. Aber das erste ist, man kann dafür sorgen, dass ein Land, was die Präsidentschaft hat, vielleicht das Mandat verlängert. Da wurde ja gerade behandelt, ob Malta nicht irgendwas machen könnte oder jemand anders. Also das ist durchaus eine Möglichkeit. Wir haben ja nicht gesagt, das gilt immer nur für ein halbes Jahr und dann ist es nachher mit vorbei.
Frau Harms, für die Grünen, bei Ihnen sitzen ja auch britische Abgeordnete in der Fraktion. Sie rechnen damit, dass die vollen kommenden 3 Jahre noch bei Ihnen weiterhin sitzen werden, oder?
Also wir haben da lange drüber geredet. Auch für diese Fragen gilt ja, dass wir eigentlich keine Regeln haben und keine Erfahrungen. Und unsere Position dazu ist, dass wir akzeptieren, dass nicht nur die Briten weiter einen Kommissar stellen, mit welchem Portfolio wird zu entscheiden sein. Und unsere Haltung ist auch die, dass die gewählten Abgeordneten, die bei der letzten Europawahl gewählt worden sind, dass die weiter ihr Mandat haben, solange wie die Verhandlungen, wenn sie dann anfangen, laufen. Und dazu muss ich noch sagen, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es in Großbritannien in 2,5 Jahren, wenn nicht ein Erdrutsch in die andere Richtung passiert, dass in 2,5 Jahren dort Europawahlen stattfinden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Briten verantwortungsvoll die Präsidentschaft innehaben können, aber ich kann mir auch wirklich nicht vorstellen, dass die Europawahlen machen. Und deswegen ist für mich eigentlich im Moment, wenn dieser Brexit vollzogen wird, das Ende der Mandate, das Ende dieser Legislatur. Und ich sage das nicht voller Begeisterung, weil ich habe Abgeordnete, mit denen ich befreundet bin, nicht nur in meiner eigenen Fraktion, sondern auch in anderen Fraktionen, mit denen ich ganz einmalige Erfahrungen auch gemacht habe. Ein Tory, mit dem ich immer wieder in der Ukraine gewesen bin, der auch für Remain gekämpft hat. Solche Leute, wissen Sie, denen begegnet man heute und alle Seiten brechen zurzeit in Brüssel bei diesen Begegnungen in Tränen aus, weil wir eigentlich alle von dieser Situation nicht nur prozedural, sondern auch emotional überfordert sind.
Sie sagten, Sie gehen davon aus, dass die Legislaturperiode beendet ist, wenn die britischen Abgeordneten ihr Mandat verlieren. Und das würde ja mit dem Brexit, mit dem Ausstieg Großbritanniens passieren. Wäre das dann auch fast zwingend nicht der Anlass dafür, dass man innerhalb der Europäischen Union zu Reformen kommt?
Also Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich habe in den letzten Tagen, eigentlich auch schon vor der Brexit-Entscheidung in der Abstimmung, darüber nachgedacht, was eigentlich die Reformen, die ich richtig finde, und es sind nicht immer die, die Herr Mann richtig findet. Also ich glaube, wir sind hier über die Fraktionen hinweg davon überzeugt, dass manche Dinge sich ändern müssen. Es gibt da nicht unbedingt in allen Bereichen eine Übereinstimmung. Aber was ich mich gefragt habe, ist es wirklich richtig, diese Dinge, die wir verändern wollen, sozusagen als Ergebnis dieser Aufwallung von so Verhetzung und Nationalismus in Großbritannien anzusehen.
Kein schöner Anlass.
Ich glaube, man muss diesen Nationalismus, in den die Briten da getrieben worden sind, zu einem Teil mit wirklichen Lügen über Migration und über Polen in Großbritannien zum Beispiel, mit Lügen über die finanziellen Belastungen der Briten in der Europäischen Union. Man muss dieses Ergebnis als das nehmen, was es ist. Und man muss sich dann auch noch mal klar machen, dass die Europäische Union eigentlich nicht nur früher, sondern auch heute noch die Antwort auf diesen Nationalismus ist. Und ja, man kann die Europäische Union besser machen. Ja? Mhm. Ich weiß wirklich, an welchen Punkt
aber Sie,
ich da ansetzen
Sie, Sie, Sie
würde.
Aber
ich will
dass das
nicht,
der richtige Anlass ist. Habe ich Sie richtig verstanden?
Nein, ich will einfach nicht. Also wissen Sie, man muss auch bereit sein, damit man die EU verbessern und weiterentwickeln kann, muss man bereit sein, sie als das zu verteidigen, was sie heute ist, mit allen ihren Defiziten. Sonst endet man leicht so in einer Niederlage, wie das etwas ambivalente Remain Camp zum Beispiel von Jeremy Corbyn erlebt hat.
Also das ist, glaube ich, sehr viel Stoff, den wir gleich nach den Nachrichten ja dann noch mal in die Diskussion mit unseren Hörern tragen können. Und für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben einen Themenabend heute Abend, der sich mit dem Brexit befasst und diskutieren im Moment mit Experten und Politikerinnen und Politikern darüber. Aber Sie können sich dann eben ab in etwa 10 Minuten an der Diskussion auch beteiligen und können uns jetzt schon mal anrufen unter 08000 441777. Das ist nämlich die Nummer, die Sie kostenfrei anrufen können, um bei der Diskussion dabei zu sein. Welche Reformerwartungen hat eigentlich die Wirtschaft, Herr Professor Vöpel, aus der Sicht des HWWI, des Experten, des Wirtschaftswissenschaftlers? Was müsste jetzt eigentlich in den nächsten Jahren passieren, nicht nur um die Stimmung zu verbessern, sondern auch für die Wirtschaft Voraussetzungen zu schaffen, dass die EU wirklich auch diese Voraussetzungen bietet, die die Wirtschaft erwartet?
Mein Eindruck ist, dass die Existenzfrage Europas, der Europäischen Union, sich nicht unbedingt wirtschaftlich stellt. Wir haben den europäischen Binnenmarkt, der funktioniert sehr gut. Die Wirtschaft kann, glaube ich, mit all dem gut leben, auch mit den Institutionen. Was der Wirtschaft, glaube ich, Sorge bereitet, ist die politische Verfasstheit auch Europas. Und ich finde, man lernt eine ganze Menge von dem Referendumsergebnis, wenn man mal nicht die 52-48 sich hier anschaut, sondern mal dahinter guckt und feststellt, dass die 18- bis 24-Jährigen mit einem Anteil zu 35% nur hingegangen sind und dass die über 65-Jährigen zu 80% abgestimmt haben. Übrigens, die Jüngeren waren mehrheitlich für Europa und die Älteren waren für den Brexit. Das zeigt eine ganze Menge auch über den Zustand, auch über den emotionalen Zustand Europas. Die Jungen sind offenbar nicht bereit, für Europa zu kämpfen, sich jedenfalls nicht so zu engagieren. Und das, finde ich, ist ein deutlicher Fingerzeig für die Politik. Wenn wir Europa verlieren für die junge Generation, dann ist das außerordentlich alarmierend. Und aber da fehlt es womöglich an Identität. Und man kann nicht in Sonntagsreden gemeinsame Werte propagieren und dann sozusagen es nicht zustande bringen, eine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik hinzubekommen.
Aber es war auch auffallend, dass zum Beispiel die industriellen Zentren überwiegend für einen Brexit gestimmt haben, während überraschenderweise zum Teil ländliche Regionen für einen Verbleib in Europa waren. Also da muss doch auch was schieflaufen.
Absolut. Es gibt natürlich immer die Tendenz zu sagen, wir können viele der globalen Probleme, die wir natürlich auch wirtschaftlich haben, auch innerhalb der Europäischen Union, gar keine Frage, können wir besser lösen, wenn wir die Grenzen wieder hochziehen und auch die Wirtschaft schützen. Renationalisierung und Protektionismus sind Erscheinungen, die wir ja allerorten feststellen müssen. Und das ist eine Bedrohung der Weltwirtschaft insgesamt. Das ist gar keine Frage.
Soweit das Expertengespräch in unserem Themenabend über den Brexit und die Folgen für Europa. Gleich hören Sie die Nachrichten hier auf NDR Info und dann haben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das Wort. Was erwarten, was befürchten Sie für die Zukunft Europas? Rufen Sie uns an. Sie können uns anrufen unter der Nummer 08000 441777 oder uns eine E-Mail schicken über unsere Internetseite ndr.de/redezeit.
NDR Info. Themenabend.
Scheidung auf europäisch. Wie verändert der Brexit die EU, lautet unser Thema heute. In der halben Stunde vor den Nachrichten haben wir bereits mit Politikern und Experten darüber diskutiert. Ich will sie Ihnen gerne noch einmal kurz vorstellen. Da ist aus dem Studio in Brüssel der ARD zugeschaltet Rebecca Harms, die Fraktionschefin der Grünen im Europäischen Parlament. Thomas Mann von der CDU, der dort in der EVP-Fraktion ebenfalls im Europäischen Parlament sitzt, und mein Hörfunkkollege Kai Küstner. Bei mir im Studio Professor Dr. Henning Vöpel, der Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Jetzt sind Sie am Zuge, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie wissen, Sie können uns anrufen unter 08000 441777. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer. Sie können jetzt mitmachen bei unserem Themenabend und eben auch über das Internet, über ndr.de/redezeit. Und dort haben wir auch schon erste Mails bekommen. Eine davon kommt von Irene Rothmüller-Bramsche aus Braunschweig. Sie schreibt: Wann tritt denn nun endlich Herr Juncker zurück? Als Steuerdumper ist er doch sowieso nicht glaubwürdig. Er will den Euro jetzt für alle. Das Gegenteil muss eintreffen. Die EZB abwickeln, den Schrott-Euro abschaffen und Draghi zum Teufel jagen. Dieser Geldvernichter hat unsere Ersparnisse auf dem Gewissen. Das ist das reale Europa für die Bürger in Deutschland. Ein Dexit ist angesagt. Also, es gibt auch Hörerinnen und Hörer, die wohl ganz gerne dem Beispiel Großbritanniens folgen würden. Ist das der richtige Weg oder wäre ein noch engeres Zusammenrücken in der EU die richtige Antwort? Sarah Klöser hat Bürgerinnen und Bürger auf der Straße gefragt, wie sollen die übrigen Europäer mit der Ausstiegsentscheidung der Briten umgehen?
Ich finde, sie haben sich jetzt so entschieden, dann sollen sie aber auch mit allen Konsequenzen das durchziehen. Und das sollte die EU auch so vertreten, finde ich.
Sie sollen natürlich versuchen, dass sie anständige Verträge, Handelsverträge aufbauen, sodass wir also beide den geringsten Schaden nehmen können, den man überhaupt durch diese Situation jetzt haben kann.
Und die EU, die muss wirklich was tun. Die hat jetzt Schularbeiten zu machen. Das war jetzt wirklich ein Denkanstoß, ne? Dass da was geändert wird. Und im Sinne der Menschen, der jungen Menschen, es muss erstmal die Arbeitslosigkeit gerade in Südeuropa behoben werden. Und es tut nicht Not, dass man sich um Wattzahlen beim Staubsauger oder sonst irgendwie Pillepalle kümmert.
Die muss sich reformieren, natürlich muss sie sich reformieren. Vor allem müssen sie transparenter werden.
Die EU sollte sich erstmal selbst auch ein bisschen sortieren. Dieses Klein-Klein-Denken sollte aufhören und wir müssen ein bisschen globaler denken.
Die EU sollte ihre Bürger besser bilden über die Prozesse, die in Brüssel und anderen wichtigen Entscheidungsstädten laufen.
Es darf nicht zu viel eingewirkt sein in die einzelnen Länder. Das Beste, was wir haben, die EU. So ist es nicht. Aber sie haben so viele kleine Dinge, die einfach in die Bereiche der Länder mit reinreichen. Und das müssen die einzelnen Länder selbst entscheiden können.
Soweit die Auffassung von Bürgerinnen und Bürgern auf der Straße. Ein erster Anrufer ist Peter Knebel aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Hallo Herr Knebel. Sind Sie der gleichen Auffassung wie die meisten derjenigen, die wir auf der Straße gefragt haben, oder sehen Sie das ganz anders?
Ja, die Bürger haben nun eben sehr differenziert geantwortet. Das waren teilweise Pro- und Kontrastimmen. Aber also ich stimme dem Argument zur Arbeitslosigkeit im Süden. Das geht im Prinzip nicht so weiter. Dort brennen die Lunten an den Pulverfässern, weil es ist wahrscheinlich jetzt schon der 10. Jahrgang an jungen Leuten, die einfach arbeitslos sind. Und wenn Sie so einen jungen Menschen sehen, wenn der nicht bis 25 seine Erstausbildung abgeschlossen hat, beziehungsweise ein Studium, sagen wir mal, ich sage das jetzt mal aus meiner Zeit, knapp vor 30, dann wird das hinterher nichts mehr. Das heißt, dort läuft die Uhr einfach ab. Und die Unzufriedenheit kann ich sogar verstehen. Zu dem Herrn Draghi kann ich sagen, wer also in den europäischen Markt monatlich 60 Milliarden Papiergeld reinschaufelt und ich glaube, der Erhard oder der Adenauer hat es mal gesagt, die Pferde fangen nicht an zu saufen, in Anführungsstrichen jetzt, der macht etwas falsch, weil so geht es nicht. Das ist ja praktisch nur Papiergeld, da ist kein Wert dahinter. Zu dem Wahlverhalten in England zwischen den älteren und den jüngeren Bürgern, da sehen wir also einmal, die jungen Leute haben im Prinzip ihre berufliche Entwicklung noch vor sich. Die älteren Leute sind teilweise arbeitslos. Man hat also etwa 30% der Bevölkerung bei diesem ganzen Weg jetzt in den letzten 15 Jahren einfach nicht mitgenommen. Das ist bei uns im Prinzip ähnlich. Das ist in England noch wesentlich ausgeprägter. Und die älteren Bürger sagen, uns ging es vor der EU besser als heute. Und das ist wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum die entsprechend so gewählt haben. Was mir im Prinzip sehr fehlt, ich bin selber noch unterrichtend tätig hier in Hamburg, und was mir fehlt, ist eine Sprachinitiative. Das heißt, das kommt viel zu spät. Die Leute verstehen einander nicht, und zwar simpel aus der Tatsache, dass sie nicht diese Sprachfähigkeit haben. Mein Englisch ist ausreichend. Ich habe Deutsch als Muttersprache, aber wenn ich in Frankreich meinen Urlaub verbringe, dann muss ich mir auch erstmal ein paar Sprachkenntnisse 3-4 Wochen vorher aneignen, damit ich mich dort einigermaßen sicherer bewege und nicht allzu doll auffalle. Das heißt, mir fehlt im Prinzip hier eine Sprachinitiative europaweit. Wie man das machen kann, weiß ich nicht. Ich bin kein Sprachlehrer, aber das wäre einer meiner Punkte.
Herr Knebel, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Aspekten aufgegriffen. Wir wollen doch mal versuchen, einen davon auch weiter zu vertiefen. Wenn Sie sagen, viele ältere Briten haben von der Europäischen Union letztlich, was ihre Jobs angeht, nicht besonders profitiert. Diese Frage oder diese Bemerkung gebe ich mal weiter an Thomas Mann von der CDU. Sie sitzen ja schon sehr lange im Europäischen Parlament, Herr Mann, und haben das auch verfolgen können. Ist das ein Vorwurf, der trägt?
Also ein Teil trägt man schon, denen die Menschen sagen können, wir haben bestimmte Arbeitserwartungen, wir haben bestimmte Jobs, aber die Struktur dieser Jobs ändert sich. Und wenn man da nicht mitmacht, ist es sehr schwer. Wir haben in Europa LLL, Lifelong Learning, lebenslanges Lernen als eine Direktive, dafür zu sorgen, dass wir uns an neue Entwicklungen anpassen sollen. Man muss im eigenen Interesse eine ganze Menge mitarbeiten. Das betrifft die Älteren. Und was die Jüngeren betrifft, was ja auch gerade gehandelt worden ist, beim Thema Arbeitslosigkeit, da kann man nicht sagen, dass die Europäer nichts machen. Wir haben eine Jugendgarantie. Ich bin ja im Beschäftigungsausschuss, habe auch mit daran gearbeitet. Und wir haben erreicht, dass im Rahmen einer Jugendbeschäftigungsinitiative 6 Milliarden Euro wirklich zusammengestrichen worden aus anderen vorhandenen Etats, damit wir ersehen können, wir wollen das den Menschen geben, damit die eine Ausbildung bekommen, damit die eine Chance bekommen, einen Abschluss mitzumachen, den sie bisher nicht mit hatten. Also sind alles Maßnahmen, die wirklich so wichtig waren. Wir können doch den jungen Menschen nicht sagen, ihr seid zum falschen Zeitpunkt geboren, wir haben nichts mehr für euch übrig. Das war Europa, übrigens gegen Widerstände in allen Mitgliedstaaten.
Ja, also das bezieht sich natürlich jetzt nicht auf die älteren britischen Arbeitnehmer, aber Herr Knebel hat ja auch angesprochen, das Problem in Südeuropa, wo ja ganze Generationen von jüngeren Leuten über viele Jahre trotzdem nicht in Arbeit und Beschäftigung gekommen sind. Haben da diese EU-Programme versagt?
Nein, wir haben etliche Programme, bei denen wir unterstützend tätig waren. Aber wenn die Struktur in den Ländern das Ganze nicht aushält, wenn man sagen kann, die wissen eigentlich gar nicht, wie sie sich weiter bewegen können, dann ist das sehr schwer. Wir können durchaus mithelfen, A, mit Geldern und B, auch mit Know-how. Ich komme aus Hessen. In der Region bei uns haben wir spanischen Arbeitslosen die Möglichkeit gegeben, eine Ausbildung bei uns zu machen. Das ist das Beste von allem, was passieren kann. Das ist aber nur wenig. Diese Beispiele müssten Schule machen. Das wäre ein ganz wichtiger Bereich. Und in manchen Volkswirtschaften sind die Voraussetzungen, sich mit Zukunft auseinanderzusetzen, leider noch gar nicht ausgeprägt. Hier bin ich froh, wenn deutsche Unternehmen, Industrie- und Handelskammern und Handwerkskammern in verschiedenen Teilen, auch in Südeuropa, wirklich aktiv helfen. Also nicht mit irgendwelchen Worten und es könnte mal schön sein, sondern wirklich durch eine partnerschaftliche Konzepte mit den Unternehmen dort. Und das machen wir nicht gegen die verschiedenen Regierungsverantwortlichen in den jeweiligen Regionen, sondern mit denen zusammen. Den Menschen muss geholfen werden, ganz konkret.
Oskar Mattner aus Göttingen hat angerufen 08000 441777. Das ist unsere Telefonnummer, um sich an der Diskussion heute Abend zu beteiligen. Schönen guten Abend, Herr Mattner.
Ja, guten Abend allerseits. Ich wollte hinweisen auf positive Aspekte die das Ausscheiden Großbritanniens bzw. Englands, vielleicht bleibt ja Schottland und Nordirland uns erhalten, also auf die positiven Aspekte. Damals, als die Aufnahme Großbritanniens in die Europäische Gemeinschaft anstand, hat der überaus hellsichtige de Gaulle gewarnt. Und ich meine zu Recht. Der Einfluss Großbritanniens auf die europäische Politik ist meines Erachtens im Ganzen negativ zu bewerten. Einerseits in der Außenpolitik durch die enge Anlehnung an die Außenpolitik der USA und andererseits auch dadurch, dass Großbritannien sich als Feindin des Sozialstaates profiliert hat. Und vielleicht kann da eine positive Wendung eintreten in Europa durch das Ausscheiden Großbritanniens. Ich erinnere etwa an die negative Politik Gerhard Schröders, was Sozialabbau angeht, nach dem Vorbild Tony Blairs.
Mhm. Herr Mattner, Sie sind nicht alleine. Hörer, die sich ähnlich geäußert haben. Ich lese mal vor, was uns Harald Schierz aus Minden geschrieben hat. Er sagt in seiner Mail, Großbritannien hat oft Entscheidungsprozesse behindert. Immer wieder hat London Sonderregelungen verlangt, hat aber die Euro-Einführung stets verweigert. Warum eigentlich? Diese Trittbrettfahrerei ist durch den Brexit abrupt gestoppt worden. Und da lese ich zwischen den Zeilen auch eine eher positive Beurteilung. Rebecca Harms von den Grünen, der Herr Mattner sagte es auch, es hat viele Jahrzehnte gegeben, wo Kerneuropa, Kontinentaleuropa den Briten sehr skeptisch gegenüberstand, bis sie dann 73 beigetreten sind. Muss man heute sagen, die alten Politiker hatten da eher recht als wir heute?
Ja, ich erinnere mich, dass ich gelernt habe, dass Churchill, weil er so sehr für die europäische Integration eingetreten ist, in seinem eigenen Land doch auch dafür nicht besonders gemocht wurde. Dass es eben immer in Großbritannien so eine Komm-her-geh-weg-Situation gegeben hat. Ich glaube, dass man deshalb auch die ganze Situation, die ganze Entwicklung des Referendums nicht gleichsetzen darf mit anderen möglichen Referenden oder Debatten in anderen EU-Ländern. Die Briten haben, was das Verhältnis zur EU angeht, immer eine besondere Rolle gespielt und die war nicht immer gut. Trotzdem ist es so, dass sie, da würde ich jetzt mal sagen, im Bereich der Sicherheitspolitik, dass sie da eine zuverlässige Rolle gespielt haben für andere, gerade in der letzten Zeit, EU-Staaten. Das würde ich jetzt nicht nur im Zusammenhang mit ihren Beziehungen zu den USA bewerten, sondern auch im Zusammenhang mit ihren Möglichkeiten, Sicherheit für andere zu garantieren, weil sie überhaupt eine Armee haben, die so aufgebaut ist. Also die Polen, die sind über den Austritt, so wie auch die Balten und andere Osteuropäer, überhaupt nicht begeistert. Und sind eben wegen ihrer besonderen Lage, geografischen Lage, jetzt auch in der neuen Herausforderung durch Wladimir Putin und den Kreml, da sind sie schon auch bereit, mit den Briten Kompromisse zu machen, damit sie eben diese Sicherheit bekommen.
Also wenn ich mich da noch kurz einschalten darf. Kai Küssner,
unser Kollege aus Brüssel, ja?
Genau, ich war auch überrascht, als der Hörer ausgerechnet die Außenpolitik ansprach als einen Bereich, wo die EU möglicherweise gewinnen würde. Also das ist, ich bin sowieso der Meinung, dass hier ein Erdbeben stattgefunden hat nach dieser Abstimmung. Und wenn, dann hat es vor allen Dingen im außen- und sicherheitspolitischen Bereich stattgefunden. Die Briten sitzen im UN-Sicherheitsrat als ständiger Vertreter. Sie waren immer diejenigen, die versucht haben, die EU und die auch geholfen haben, die EU zusammenhalten in diesem schwierigen Unterfangen, einigermaßen eine vernünftige Sanktionspolitik gegenüber Herrn Putin oder einige Sanktionspolitik durchzusetzen. Es ist eine Atommacht. Also ich glaube, in der Rückschau, wenn es überhaupt etwas gibt, was man diesem Brexit positiv abgewinnen kann, wenn in der Rückschau eines Tages deutlich wird, dass das ein historischer Fehler war, der Briten da auszusteigen, dann kann die EU dadurch gewinnen. Aber auf außenpolitischer Ebene sehe ich das zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht.
Unser Hörer Gerhard Prüfer aus Dortmund, den ich jetzt in der Leitung habe, auch Ihnen einen schönen guten Abend. Glauben Sie, dass eine Abstimmung in anderen Ländern der EU ähnlich ausgehen könnte wie in Großbritannien? Oder glauben Sie, dass das wirklich eine Sonderentwicklung war, die es dort nur auf der Insel gegeben hat?
Erstmal schönen guten Abend ins Studio. Und ich bin der Meinung, fast alle europäischen Staaten würden das gleiche Desaster erleben wie jetzt England. Die Staatsführung, die müssen langsam dazu übergehen, nicht immer wieder zu versuchen, Sozialabbau mit dem Begriff Reform zu kaschieren. Die Menschen sind nicht doof. Die wissen, was passiert, wenn sowas durchgezogen wird. Aber warum ich eigentlich angerufen habe, ist, ich meine, dieses Dingen mit England, das ist eine Möglichkeit oder eine Chance für Europa, jetzt richtig voranzukommen. Ich erwarte nämlich schon seit 30, 40 Jahren von Europa, dass es ein einiges Europa gibt. Und dazu gehört für mich eine gemeinsame Steuergesetzgebung, eine gemeinsame Sozialgesetzgebung, eine gemeinsame Bildung und einen gemeinsam abgestimmten Arbeitsmarkt. Als fünftes würde ich sagen, die 27 verbleibenden Staaten in der EU, die müssten in etwa gleiche Chancen kriegen für ihren Haushalt. Da hat die SPD irgendwann mal vor, was weiß ich, 5 Jahren oder länger her, da haben die Eurobonds ins Spiel gebracht. Und wenn ich mich richtig erinnere, war angedacht, 60% des Haushalts bekommen die Staaten aus irgendeinem Fonds oder aus einem Topf oder was auch immer zum gleichen Zins. Und die übrigen 40%, die müssen sie sich dann am Markt selber besorgen.
Herr Prüfer, das war eine Strategie sozusagen gegen die Finanzkrise. Ich verstehe Sie aber wahrscheinlich richtig, dass Sie das sozusagen auch als Ansatz für eine strukturelle Reform von Sozial- und Finanzpolitik in der Europäischen Union sehen. Und gebe das mal weiter an Henning Vöpel, den Direktor des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts. Besteht da Reformbedarf und wäre das die Richtung, auch in der Steuerpolitik, wo gehandelt werden müsste?
In der Tat diskutiert man ja, ob man nicht eine engere Fiskalunion braucht, aber ehrlich gesagt, das diskutiert man eher im Umfeld der Europäischen Währungsunion und wir dürfen das nicht verwechseln mit dem Reformbedarf, den wir in der Europäischen Union haben. Insofern sind die institutionellen Probleme auch etwas unterschiedlich gelagert. Ich persönlich kann übrigens nicht erkennen, dass der Austritt Großbritanniens in irgendeiner Weise ein Vorteil sein kann. Also geopolitisch, außen- und sicherheitspolitisch hat Europa ohne jede Frage, ohne Großbritannien verloren. Hören Sie nur den Wolfgang Ischinger, den Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der sagt, Europa ist nie erwachsen geworden im Sinne einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik. Und Putin, der jubiliert natürlich, dem war ja die Europäische Union immer ein Dorn im Auge, auch die Expansion sozusagen Richtung Russland. Und
ich kann mir gut vorstellen. Ein Bremser in Sachen Sozialpolitik, in Sachen zum Beispiel auch Finanzmarktreformen hätten wir ja verloren mit den Londonern.
Auf jeden Fall verloren. Und wir dürfen nicht vergessen, dass wir natürlich sehr unterschiedliche Vorstellungen auch von einem Sozialstaat und Wohlfahrtsstaat in Europa haben. Also natürlich haben wir gemeinsam die Werte der Aufklärung und so weiter. Das ist alles gut und schön, aber das hilft oftmals in praktischer Politik, in praktischer Wirtschaftspolitik nur bedingt. Die Schweden haben ein ganz anderes Modell von Wohlfahrtsstaat Staat, als die Franzosen, als die Briten, als wir. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein Reformschritt sein könnte, dass wir die EU 27 oder 28 noch in zwei Stufen unterteilen, dass wir gemeinsam natürlich einen gemeinsamen europäischen Binnenmarkt, also Freihandel organisieren, aber die Frage, wie wir politisch auch Demokratie organisieren, ist eine völlig andere. Und ich sehe, da bin ich leider etwas pessimistisch, nicht die Möglichkeit, über 28 sehr heterogene Länder eine demokratische Legitimation herzustellen. Also ich könnte mir vorstellen, nicht nur ein Europa der zwei Geschwindigkeiten, sondern auch der zwei Graden von Integration einer wirtschaftlichen und einer politischen könnte eine flexiblere institutionelle Struktur für die Europäische Union bedeuten.
Das ist natürlich eine Frage, die jetzt auch nochmal an unsere beiden Politiker in der Runde geht. Wir sind jetzt bei dem Thema Kerneuropa, Europa der zwei Geschwindigkeiten. Da hat es ja demonstrative Treffen gegeben, der Gründer, Gründungsmitglieder oder zuletzt der Regierungschefs von Italien, Frankreich und Deutschland. Thomas Mann, ist das eine Strategie zu sagen, wenn wir schon nicht so ganz klare Vorstellungen davon haben, wie wir jetzt reformieren können, dann sollten wir wenigstens die Kräfte in den Staaten sammeln, die eindeutig proeuropäisch sind und auch die Kraft haben, das zumindest untereinander durchzusetzen?
Also wir haben ja dieses Schäuble-Lammers-Papier gehabt, da ging es um Kerneuropa. Man sagen kann, bestimmte Länder arbeiten zusammen, machen mehr Integration und die anderen sind gern eingeladen, hinzuzukommen, wenn sie denn dazu bereit sind. Wenn wir aber sagen können, wir haben zwei verschiedene europäische Entwicklungen, glaube ich, das wäre nicht der richtige Weg. Richtig wäre, wenn man sagen könnte, dass diejenigen, die gelernt haben, dass Integration stattfinden kann, sagen, wir sind sowas wie so ein Brainpool. Wir gehen rüber und geben solche Ideen mit rüber. Wir wollen gern gucken, dass andere sich daran beteiligen können. Aber die müssen es dann freiwillig machen und nicht so sagen, wir grenzen uns damit ab von den anderen. Das wäre der verkehrte Weg. Gemeinsamkeiten kann man dann entwickeln, wenn man sagen kann, wir haben Beispiele, wie es funktionieren kann. Sowas wie eine so Best Practice, was wir in vielen Bereichen auf europäischer Ebene mit haben. Das würde ich mir sehr wünschen dabei. Also nicht zu sagen, wir haben die Unterschiedlichkeiten von Europa und die einen arbeiten zusammen, die anderen nicht dabei. Übrigens war dieser Gipfel von den sechs Gründerstaaten, war sowieso schon vor vielen Zeiten mal terminiert worden, war zunächst nicht geplant als eine Antwort zum Thema Brexit. Ich war durch Zufall am letzten Freitag, als wir das Ergebnis der Donnerstagswahl bekamen in Berlin, war auch im Außenpolitischen Ausschuss des Deutschen Bundestages mit drin und da war gesagt, ja, das findet sowieso statt, das ist schon seit längerer Zeit terminiert worden. Was wir nicht machen wollen, ist zu sagen, wir machen jetzt Europa A gegen Europa B. Ich denke, das ist ein Ausgrenzungsmodell, das können wir nicht haben. Aber deutlich zu machen, wo kann genau Integration mit stattfinden und andere können dann davon lernen, ich glaube, das wäre der richtige Weg.
Kurze Replik nochmal von Herrn Vöpel.
Ja, ich verstehe das vollkommen und das ist idealistisch völlig richtig gedacht. Ich glaube nur, dass zum Beispiel die Definition gemeinsamer Außengrenzen durch das Schengener Abkommen, das scheitert daran, dass wir mit Orbán uns auf keine europäische Flüchtlingspolitik einigen können. Und solange wir immanente institutionelle Widersprüche in Europa erzeugen, durch diese Art und Weise, wie wir auch Legitimation, Demokratie organisieren oder eben nicht imstande sind zu organisieren, werden sie immer praktisch an solchen Fragen scheitern.
Kleiner Widerspruch, das scheitert mit den Außengrenzen nicht nur an Viktor Orbán und seiner Auffassung zu Flüchtlingspolitik der EU, das scheitert auch immer wieder an dem Bestehen der Staaten auf ihrer Souveränität. Ja? Und da geht es nicht nur um Ungarn. Dabei finde ich tatsächlich auch, dass um den Sicherheitsbedürfnissen der EU-Bürger eine Antwort geben zu können, und mit diesen Bedürfnissen werde ich dauernd konfrontiert, müssten wir in der Lage sein, nach gemeinsamen Regeln unsere Außengrenzen zu managen und das auch mit dann einem Grenzschutz zu tun, der loyal ist, eben der Europäischen Union und nicht dem einzelnen und verschiedenen politisch orientierten Nationalstaat.
08000 441777, das ist die Nummer, die gewählt hat auch Markus Jansen aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend. Jansen, mein Name. Ja, ich habe mir so viel jetzt aufgeschrieben. Also ich wollte ja eigentlich nur sagen, dass so wie die Wahl ausgegangen ist, müsste eigentlich der Minderheitenschutz greifen. den ich ja finde wichtig, der auch in der EU wichtig sein müsste. Ob es sowas überhaupt gibt, weiß ich nicht.
Welche Minderheiten meinen Sie jetzt? Die jüngeren Leute oder die Schotten? Oder?
Nee, die Engländer, also ne, die gewählt haben, so, ne, auf der Insel. So, ne. Die 52% ist für mich keine Mehrheit. Eine Mehrheit ist 2/3 oder 75%, so im Schnitt. Also eigentlich müsste der Minderheitenschutz greifen, der jetzt auch, der sich auch ausdrückt bei den Menschen in England, die jetzt auf die Straße tragen.
Ja, also mathematisch liegen Sie natürlich sicher falsch, aber wir wissen, was Sie politisch meinen damit. Übrigens eine Meinung, mit der Sie auch nicht alleine stehen, unter unseren Hörerinnen und Hörern. Pippa Vogel zum Beispiel aus Hamburg hat uns gemailt, eine Wahl ist eine Wahl, keine Meinungsumfrage. Wer meint, er könnte in einem Referendum aus Protest für Populisten oder den EU-Austritt Großbritanniens stimmen, der setzt leichtfertig unsere politische Freiheit aufs Spiel. Eine Demokratie braucht keinen nörgelnden Protestwähler, sondern mündige Bürger, die informiert und gewissenhaft entscheiden, wem sie ihre Stimme geben. Es gibt ja diese Diskussion auch in Großbritannien selbst. Sollte man das Referendum wiederholen? Sollte man versuchen, andere Auswege zu finden? Kai Küstner, Sie beobachten ja die Diskussion in Brüssel auch sehr genau. Ist das überhaupt denkbar, dass man da noch einen Ausweg sucht und findet?
Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht. Es ist nun mal, also streng genommen ist dieses Referendum ja nicht bindend. Also da muss sich die Regierung eigentlich nicht dran halten. Aber sie hat vorher gesagt, wir respektieren den Wählerwillen und wenn die sich nun mal für Austritt entscheiden, dann werden wir das der EU auch so mitteilen. Und die EU hat immer gesagt, wenn die Briten zu mehr als 50% für den Austritt stimmen, dann sollen sie diese Abnabelung bekommen. Und ich hielte es für einen Riesenfehler, für einen historischen Fehler, wenn die EU sich jetzt auf A, diese Debatte einlässt und B, möglicherweise dann auch auf einen möglichen Ausweg oder Kompromiss oder wie auch immer. Ich sehe den A noch nicht kommen und B, wäre es, glaube ich, dann wieder so, dass dieses existierende Vorurteil über die EU befördert würde. Das ist eine riesen Kompromissmaschine und am Ende kommt dann irgendwie was Wurstiges raus und mal wieder hätte sich die EU dann irgendwie aus der Affäre laviert und hätte den Willen der kleinen Leute, den Willen der Menschen, die was ganz anderes wollen, nicht respektiert. Also ich hielte das für sehr gefährlich, wenn man jetzt diesen Weg einschlägt. Aber im Moment macht die EU aus meiner Sicht auch keine Anstalten, das zu tun. Sie weist ja darauf hin, dass sie eigentlich lieber morgen als übermorgen die Mitteilung hätte, dass dieses Scheidungsverfahren jetzt doch bitte beginnen soll. Und da müssen wir abwarten, ob es eine schmutzige Scheidung wird oder eben nicht.
Und was wird nach der Scheidung? Horst Krumpen aus Wismar begrüße ich am Telefon. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend in die Runde.
Was müsste sich denn aus Ihrer Sicht ändern in der EU?
Also zum einen muss ich mal kurz anmerken, ich bin doch etwas erstaunt über die Debatte. Es gab eine Volksabstimmung und dann gibt es ein Ergebnis. Und dieses Ergebnis, ob es uns gefällt oder nicht, glaube ich, haben wir zu respektieren.
Tun wir.
Nein, ich meine nur, die Diskussion innerhalb der EU oder an anderen Stellen ist für meine Begriffe müßig, weil es war vorher klar, dass dieses Referendum zu einem Ergebnis führt. Es hat vielleicht für viele nicht das gewünschte Ergebnis, aber es hat ein Ergebnis und das muss man jetzt einfach umsetzen. Ja.
Aber das wird nur auf der Insel wird das so wahnsinnig heftig und emotional in Frage gestellt. Wir beobachten das eher.
Ja. Herr Krumpen.
Ja. Das, was mir ein wenig aufstößt, sind zwei Dinge. Zum einen glaube ich, dass der Bereich der sozialen Reformen in der EU dringend angegangen werden muss. Und damit meine ich Sozialstandards, Löhne und ähnliche Dinge. Solange es sich lohnt, innerhalb der EU im Rahmen der Freizügigkeit des Landes zu wechseln, um woanders besser dazustehen oder mehr zu verdienen, solange kommt es zu sozialen Verwerfungen und die waren zum Teil ausschlaggebend für die Entscheidung vieler Briten. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist für mich, was mich wahnsinnig stört. Wir tun immer so, auch auf der deutschen Ebene, als wären Entscheidungen aus Brüssel von Gott gewollt oder Gott gegeben. Wir vermitteln den Menschen aber nicht, dass am Anfang in aller Regel die Regierungschefs eine Entscheidung treffen und Jahre später möglicherweise diese Entscheidung dann in Form von Verordnungen die Menschen trifft. Wir nehmen die Menschen zu wenig mit. Und das sind, glaube ich, zwei Dinge, die wir innerhalb der EU dringend reformieren müssen. Sonst werden andere Länder dem Beispiel Englands folgen.
Ich gebe das unkommentiert an beide unsere politischen Gäste weiter. Rebecca Harms von den Grünen.
Also ich fange mal mit dem Letzten an. Da werden irgendwelche Entscheidungen getroffen, die dann unvermittelt die Bürger treffen. Heute Abend tauchte wieder der berühmte Staubsauger auf. Und die Idee, dass Staubsauger mit möglichst wenig Energie möglichst viel staubsaugen sollen, weil das ist eigentlich das, was geregelt werden sollte. Dahinter steht die Klimaschutzvereinbarung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die von den Bürgern mehrheitlich unterstützt wird. Alle sind für offensiven Klimaschutz. Wenn es dann plötzlich darum geht, dass man dafür sorgt, dass die europäische Geräteindustrie nach einheitlichen Effizienzstandards produzieren soll, weil die Bürger ja für Effizienz, für weniger Energieverbrauch und für Klimaschutz sind. Wenn das dann sich materialisiert, dann sagen alle, huch, was macht ihr denn da für Verrücktheiten? Also das ist so ein Beispiel für
Scheint
mich.
Aber ein Vermittlungsproblem zu sein,
nein,
Frau
aber
Hans,
ich glaube, das ist kein Vermittlungsproblem. Ich glaube, ich habe Ihnen jetzt gerade versucht zu erklären, worum es uns dabei ging. Ich müsste nur öfter mal die Möglichkeit haben, dann auch zu vermitteln. Und die zweite Geschichte, also das mit den Sozialstandards. Über Standards können wir gerne reden. Unser Problem in der Europäischen Union ist, dass für die Sozialpolitik die Mitgliedstaaten zuständig sind. Ich habe mich in den letzten Jahren mit viel Sympathie, manchmal mit Entsetzen über das, was da passiert ist, mit Griechenland beschäftigt. Da war ein Sozialsystem in allen Bereichen schon nicht wirklich gut, bevor die Krise zugeschlagen hat. Da ist die Situation dann insbesondere im Gesundheitssystem ganz schlecht geworden unter den Bedingungen der Krisenpolitik. Die Verantwortung liegt aber dafür nicht nur in Brüssel, sondern auf beiden Seiten. Und meine Fraktion, die wirbt, seit wir uns in dieser Krise befinden, dafür, dass die Europäische Union ihre Politiken, auch die Krisenpolitik, so gestaltet, dass wir nicht ganze Sozialsysteme dann endgültig zum Absturz bringen. Ich bin ins Europäische Parlament gewählt worden. Da wurde noch das Hohelied gesungen des europäischen Sozialstaates. Den gibt es so eigentlich gar nicht. Und wir müssen jetzt unbedingt, nicht wegen UK, sondern wegen der sozialen Schwierigkeiten in vielen anderen Ländern, dafür sorgen, dass es in Zukunft funktionstüchtige Sozialsysteme gibt. Wir müssen da gute Ziele setzen. Es ist keine Gleichmacherei. Aber das muss dann von den Mitgliedstaaten verwirklicht werden oder die ganze Sozialpolitik muss vergemeinschaftet werden. Ich glaube, das traue ich der EU nicht zu. Ich hielte das sogar, muss ich jetzt mal zugeben, für falsch. Ich glaube, die sollen näher dran sein an den Leuten.
Kurz nochmal die Bitte an Herrn Mann. Wie beurteilen Sie diese Notwendigkeit gemeinsamer Sozialsysteme? Auch diese Bemerkung, wenn es Freizügigkeit gibt, sozusagen soziale Wanderung, die vom Hörer Herrn Krumpen eigentlich als eher ein negatives Indiz gewertet werden.
Also Sozialpolitik ist ja mein Arbeitsfeld im Europäischen Parlament. Wir arbeiten schon daran, dass wir sagen können, was können wir aufgrund der Kompetenz, Frau Harms hat absolut recht, in der Kompetenz der Mitgliedstaaten für Sozialpolitik. Dann sollen sie aber sagen, wir öffnen uns. Das ist doch das, was wir brauchen. Wir haben einen europäischen sozialen Dialog, wenn Arbeitgeber und Arbeitnehmer viele gemeinsame Beschlüsse haben. Wir haben zum Beispiel eine Entsenderichtlinie, die ist unterschiedlich ausgearbeitet. Also Kontrollen auf den Baustellen bei uns über Zoll und Polizei hat damals die Kommission eine Klage gegen Deutschland gemacht, weil sie gesagt hat, Vertragsverletzungsverfahren, das geht überhaupt gar nicht, ihr kontrolliert zu stark, es muss abgesenkt werden. Nein. Wir wollen gucken, dass wir in Sachen Qualität orientieren. Wir wollten dort auf den Baustellen nicht erreichen, dass andere nicht auf die Baustellen kommen, sondern wir wollten erreichen, dass die einen Ausweis haben, welche Sozialversicherung habt ihr? Wie werdet ihr entlohnt? Wie ist das mit der Bezahlung? Oder sind nachher irgendwelche Subunternehmer dabei, die billige Arbeitskräfte herholen? Das ist das, was wir brauchen. Gemeinsame Grundregelungen, die wir mit haben, bei aller Eigenständigkeit der Mitgliedstaaten. Ich glaube auch, also ein europäisches Einheitssozialstaat, da sind wir Lichtjahre wirklich davon. davon noch entfernt, zeigt die Realität. Aber in Rentenbereichen, auch da haben wir Unterschiedlichkeiten in den Mitgliedstaaten, versuchen das mehr an freiwillig zu einer Annäherung zu bringen. Das ist das, woran wir immer wieder mitarbeiten. Das ist das Wichtigste von allem. Jean-Claude Juncker hat recht, die Europäische Union braucht ein soziales Gesicht, ja, aber nicht zu sagen, wir machen einen Einheitsbrei dabei. Davon sind wir immer noch meilenweit entfernt. Und das brauchen wir auch nicht.
Ich nehme mal mit von beiden, Frau Harms und Herrn Mann, die EU macht eigentlich eine gute Arbeit, aber es kommt sozusagen in vielen Öffentlichkeiten der Nationalstaaten nicht an. Der nächste Hörer ist Markus Möller aus Hamburg. Schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend in die Runde. Vorab möchte ich vielleicht erst sagen, ich finde die Grundidee hinter der Europäischen Union wirklich toll. Ein Europa, Gemeinsamkeiten, gemeinsame Werte, super. Das mit den gemeinsamen Werten offenbart sich dann allerdings oft als hohles Geschwätz, wenn Krisen da sind, wo eigentlich Gemeinsamkeit gefragt wäre, gemeinsame Werte und gemeinsames Handeln, wie zum Beispiel in der Flüchtlingskrise, und es passiert nicht. So, nur dazu. Meine These. Ich gucke die Nachrichten, ich höre die Nachrichten und ich sehe, alle laufen rum wie aufgeschreckte Hühner. Alle sind in heller Aufregung, alle sind betroffen und erregt und erbost und traurig. Kann eigentlich die Europäische Union sich jetzt nicht locker zurücklehnen? Ist sie nicht eigentlich in der stärkeren Position? Der Ball liegt doch jetzt in der Spielhälfte von Großbritannien. Und Mr. Cameron hat doch durch dieses Referendum sich selber sauber ins Knie geschossen. Wenn ich das richtig sehe, hat er dieses Referendum doch hauptsächlich auch dafür benutzt, um innenpolitische oder innerparteiliche Euroskeptiker oder Konkurrenten so ein bisschen in Schach zu halten. Und das ist richtig nach hinten losgegangen, meiner Meinung nach. Die Europäische Union könnte doch jetzt einfach locker zugucken und sehen, was die Briten machen. Sie sind doch durch diese Entscheidung eigentlich in einer starken Position. Vielleicht wird es doch jetzt so sein, dass die Briten erst jetzt erkennen, was das für Konsequenzen haben wird, wenn Großbritannien die EU verlassen wird. Und wir wissen ja noch nicht, was in Großbritannien selber noch so, wenn man Schottland sieht, noch so alles passiert.
Mhm. Herr Möller, darf ich das mal, ich würde das gerne mal weitertragen, diesen Gedanken auch in Richtung wirtschaftliche Konsequenzen, Henning Vöpel. Ist das so, also könnte die EU jetzt sagen, da ist unabhängig von Handelsströmen ein Land, das beim gemeinsamen Markt immer mal wieder quergeschossen hat, raus, das könnte doch auch Verfahren vereinfachen und davon würde im Grunde genommen auch die EU-Volkswirtschaft, wenn es sowas gibt, profitieren.
Die Vermutung könnte man haben, dass natürlich die politischen Verhandlungen jetzt etwas einfacher werden. Ich würde sagen, das ist gerade für Deutschland ist der Brexit nicht vorteilhaft. Es wird schwieriger, deutsche wirtschaftliche Interessen zu verhandeln innerhalb der Europäischen Union. Fast philosophisch hätte ich gesagt, wir haben sozusagen eher den kontinentaleuropäisch, den deutschen Idealismus aus, sozusagen die Idee steht am Anfang und dagegen haben wir den manchmal ja wohltuenden englischen Empirismus, den Pragmatismus und das hat ja immer auch zu einer Korrektur gewissermaßen der Politik in Europa geführt. Insofern.
Also mehr Markt bei uns auch.
Mehr Markt und unterschiedliche Vorstellungen natürlich von Markt und Staat, das ist gar keine Frage. Das Vermächtnis von Cameron ist natürlich, ehrlich gesagt, eine Katastrophe. Der hat ja zwei Staatenbündnisse aufs Spiel gesetzt, die Europäische Union und das Vereinigte Königreich und das aus Partei und nicht aus Staatsräson heraus. Ich glaube, wir dürfen aber nicht vergessen, wir machen den Fehler, glaube ich, jetzt in Europa wieder uns zu stark nach innen zu wenden, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir weltwirtschaftlich, aber auch geopolitisch erhebliche Umbrüche erleben in der Welt. Und,
kann man denn schon absehen, was der Brexit dafür bedeutet, also für die Rolle der EU innerhalb dieser Umwälzung?
Geopolitisch, weltwirtschaftlich ist das alles andere als vorteilhaft. Nehmen Sie Obama, der einen Kurswechsel vollzogen hat in der Außen- und Sicherheitspolitik der Amerikaner, hin oder weg von militärischer Intervention hin zu kooperativer Außenpolitik. Die Amerikaner schmieden gerade die neue Ordnung mit TPP, also dem Freihandelsabkommen Trans-Pacific Partnership mit TTIP. Also es passiert um uns herum gewaltig viel und wir bewegen uns im Übergang zu einer neuen Ordnung der Weltwirtschaft, auch geopolitisch. Und Europa befindet sich in einem Zustand der politischen, ökonomischen, auch institutionellen Schwäche. Also ich kann nicht erkennen, dass der Austritt Großbritanniens wirklich in dieser Gemengelage irgendeinen Vorteil bedeuten kann.
Ich höre schweres Atmen aus der Leitung aus Brüssel. Protest?
Ja, ich glaube, ich war das. Nein, auch nochmal auf die These des Hörers eingehend mit dem Zurücklehnen Europas. Das, glaube ich, darf und kann jetzt nicht passieren, wenn man sich, Sie haben ja das Krisenumfeld eben angesprochen, also wenn man sich anschaut, von welchen Krisen die EU, die ja im Moment bedroht wird, die Flüchtlinge, die Euro-Krise ist immer noch nicht gelöst. Die Europäische Union hat ein Riesenkommunikationsproblem, was das Freihandelsabkommen mit den USA, also mit TTIP angeht. Ich könnte jetzt die Sendung damit füllen, die ganzen Krisen, die es zu bewältigen gilt, aufzuzählen. Nur in diesem Umfeld dann jetzt diesen Brexit und damit den Versuch der Europa-Gegner oder zumindest der Europaskeptiker aufzustehen und das jetzt für ihre Zwecke zu nutzen, das halte ich wirklich für brandgefährlich und da muss die Europäische Union wirklich aufpassen, dass sie zwei Dinge tut. Zum einen dürfen die Briten natürlich keine Wellness-Packung jetzt bekommen. Das heißt, es darf nicht der Eindruck entstehen, dass man irgendeinen Vorteil hat, wenn man wirklich die EU verlässt. Und zum anderen muss aber die Europäische Union natürlich auch nach innen blicken. Also nicht nur in den Spiegel, sondern auch nach innen. Sie muss sich mit dieser alles entscheidenden Frage letztlich auseinandersetzen. Brauchen wir mehr Europa oder brauchen wir weniger Europa? Sollen die Einzelstaaten mehr Kompetenzen, mehr Macht bekommen? Soll die Europäische Union mehr Macht bekommen? Ich glaube, diesen Fragen muss man sich widmen. Das klingt jetzt alles schon an. Das ist schon auf diesem Gipfel eines der großen Themen. Alle laufen sich warm. Es gibt leider im Moment, so nehme ich das wahr, aus 27 verbleibenden Mitgliedstaaten 27 Meinungen dazu. Es gibt innerhalb der Bundesregierung von der SPD die eine Meinung. Wenn man sich die Jugendarbeitslosigkeit, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, auch ein Riesenkrisenthema, fast bei 50%. Jetzt wird die Debatte wieder losgehen. Bekämpfen wir das mit mehr Geld auf den Markt werfen, mit mehr Investitionen? Bekämpfen wir das mit noch mehr Sparen, mit Austerität? Da fallen mir mindestens zwei Personen auch in der Bundesregierung ein, die dazu unterschiedliche Meinungen
in
haben.
Europa also das, ist noch wilder, ja.
Das wird eine hochinteressante Debatte und meine Befürchtung ist, dass man da am Ende wieder mit einem Kompromiss herausgeht und dann eben nicht sozusagen messianisch sagt, wir retten jetzt Europa und die Welt, so wie sich das viele in Menschen in der Europäischen Union zu erhoffen scheinen.
Es sieht so aus, als ob unsere Hörer vor allen Dingen die Frage des Volksentscheids oder der Möglichkeit der Beteiligung der Bürger an solchen grundsätzlichen Entscheidungen beschäftigt. Zum Beispiel Markus Sager aus Schleswig. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was halten Sie von solchen Volksentscheiden?
Ja, das war einer meiner Punkte, dass ich mir also mehr Bürgerbeteiligung wünschen würde und dass man das zulassen würde. Ich denke, da gerade einer Ihrer Gäste hat das ja gesagt, gerade zu solchen brandheißen Themen wie eben TTIP, CETA, TISA, aber auch solche...
Die ganzen Freihandelsabkommen.
Genau, aber auch gerade der EPA-Abkommen, die natürlich hinsichtlich der Flüchtlingsproblematik eine große Rolle spielen mit Afrika und natürlich... oder aus meiner Sicht zumindest mit ein Grund sind für die Flüchtlingsströme. Man denke nur an die Hähnchenfleischexporte etc. Aber ich würde mir im Übrigen wünschen, dass man mehr eine Besinnung wieder auf eine Wertegemeinschaft stattfindet. Und kommuniziert wird doch viel, dass man vor allen Dingen an die nationalen Wirtschaftsinteressen denkt und die Werte, die wir eigentlich hochhalten, Menschenrechte etc., das tritt alles ein bisschen zurück gegenüber den Wirtschaftsinteressen. Und ein weiterer Punkt wäre für mich, dass irgendwo auch ein Angleich an Sozial- und Steuerpolitik stattfinden muss. Einer Ihrer Hörer hat es, glaube ich, gesagt, oder in einem Ihrer Anfangsstatements, Jean-Claude Juncker ist dafür ja ein Aushängebeispiel, seine Interessen früher durchgesetzt zu haben für Luxemburg. Das wäre sicher ein Punkt, man kann sich sicher ändern, aber das hat dann etwas mit Glaubwürdigkeit auch zu tun. Und das kennen wir auch aus anderen Ländern und letztlich von uns selbst und die Panama Papers und so weiter. Und ich glaube,
Herr Sager, sagen Sie mir doch mal, all diese Punkte, die Sie ansprechen, Sie haben eingangs auch über die Volksentscheide gesprochen, wären Sie dafür, so ein System einzuführen wie in der Schweiz, wo über jeden Vertrag, über jeden dieser Punkte tatsächlich auch so ein Referendum stattfindet? Oder?
Nein, nicht über jeden Punkt, aber dann, wenn sich zum Beispiel auch Bürgergruppen dazu finden und in großer Anzahl finden. Natürlich gibt es da auch gelenkte Gruppen und das ist in einzelnen Fällen auch problematisch, aber wenn man so ein Feeling hat für ein großes Rumoren in der Bevölkerung und sich viele schon dagegen wenden, dann würde ich mir als allererstes mal mehr Transparenz, das wäre das Erste, wünschen. Offene Verhandlungen in großen Teilen, dass das nicht in jedem Punkt gehen kann, ist mir auch klar. Aber dann gegebenenfalls ein Bürgerentscheid darüber.
Also die Entscheidung, das Großbritannien abzuhalten, halten Sie für richtig, unabhängig jetzt vom Ausgang?
Das halte ich richtig. Den Ausgang natürlich bedauere ich sehr, weil ich eher ein Befürworter bin von viel mehr EU und viel weniger Nationalstaat. Allerdings würde ich mir auch wünschen, dass man dann auch eine Modifikation der Lissabon-Verträge durchführt. Ich finde, es ist, wenn ich nur an die Problematik denke, Polen im Moment, dann wird es dort mit den Einschränkungen des Verfassungsgerichts etc. wird es nur bei einer kleinen Rüge bleiben, weil eine Einstimmigkeit gar nicht für einen Ausschluss des Stimmrechts zum Beispiel gar nicht hergestellt werden kann. Weil natürlich ein Land wie Ungarn, wo man jahrelang zugeschaut hat, egal was dort gemacht wurde oder es auch nur bei kleinen Rügen blieb und er zum guten Kreis der
haben schlechte Standards gesetzt, diese Politik.
Ich, genau.
Ja, Frau Harms. So,
also ich bin sehr viel in Osteuropa gewesen in den letzten 10 Jahren. Und ich glaube, was man einfach sehen muss, ist, dass die Staaten, die aus dem Warschauer Pakt oder sogar aus der Sowjetunion gekommen sind, dass die doch auch ganz schöne Schwierigkeiten haben, sich sozusagen auf diesem Weg nach Westen in so westliche, moderne, stabile Demokratien zu entwickeln. Und ich würde uns Deutschen in dieser Auseinandersetzung darum empfehlen, da nicht nur ungeduldig zu sein, sondern uns klar zu machen, dass wir in der Wiedervereinigung für den Osten Deutschlands eben sehr besondere Bedingungen geschafft haben, in jeder Hinsicht. Und die anderen haben es echt, nach meiner Erfahrung, sehr viel schwieriger. In Ungarn ist viel falsch gelaufen, seit Viktor Orban seinen Kurs eher autoritärer gestaltet hat. Da gebe ich Ihnen recht. Zu Polen bin ich im Moment eher sehr optimistisch, weil ich den Eindruck habe, dass es eine sehr starke und sehr bewusste zivilgesellschaftliche Reaktion gibt. Und mein Eindruck bei meinen letzten Besuchen war, dass die Polen sich die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit, dass die sich die jetzt irgendwie in einem zweiten Anlauf nochmal erringen. Und die Rolle der Europäischen Union darin, die stelle ich mir eben auch nicht als eine strafende vor. Ja, ich stelle mir uns nicht strafend, sondern fair gegenüber den Briten vor. Und gegenüber den Polen finde ich eigentlich richtig, dass wir würden dann als Europäer sogar profitieren von diesem Prozess, dass wir uns eher mit den Polen in dieser Auseinandersetzung um Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit einbringen.
Kann ich was ergänzen aufgrund der Erfahrung bei uns in unserer Fraktion? Bürgerbeteiligung, also gerade jetzt, was Polen betrifft. Die PiS-Partei hat eine andere Verantwortung gehabt, hat als eine ersten Maßnahmen die europäischen Fahnen aus den offiziellen Stuben entfernt und fanden das ganz toll. Wir haben seit einigen Wochen Demonstrationen. Leider wird in Deutschland relativ wenig davon berichtet. Da sind Menschen dabei, die sagen können, wir wollen zu diesem Europa stehen. Zweitens, wir wollen gucken, dass rechtsstaatliche Verhältnisse jetzt mitkommen und nicht der Versuch gemacht wird, eine Gleichschaltung mitzubekommen.
Man muss sich mal protestieren. Öffentlich-rechtliche Rundfunk hat über diese Demonstrationen sehr ausgiebig berichtet.
Aber in den Zeitungen habe ich das leider nicht mit dem Maße gesehen, NDR ist was ganz Kultiviertes, unterscheidet sich sicherlich von vielen anderen, völlig klar. Wollte damit sagen, Leute begehren wirklich auf. Und vielleicht ist das eine Chance. Wenn man spürt, dass es Ungerechtigkeiten gibt in verschiedenen Mitgliedstaaten, dass Bürger sagen, aufgrund der Situation, ich mache was. Also, ich werde mich daran beteiligen. Das Thema Bürgerbeteiligung war ja eine Frage, wie, welche Partizipation haben wir. Darf ich nur mal auf Folgendes hinweisen. Die meisten Abgeordneten von uns, natürlich bekommen wir auch die Massenmails mit ständigen Beschwerden, immer den gleichen Texten drin. Aber es gibt auch viele Leute, die wirklich große Sorgen haben. Und dann sind wir in unseren Büros, Frau Hams ist da genauso daran beteiligt wie ich und andere. Wir sagen können, wir nehmen diese Dinge mit ernst, beziehen sie auch dabei mit ein und weisen auf Folgendes hin. Im Gegensatz zu allen anderen Parlamenten sind alle unsere Ausschusssitzungen gewebstreamt. Wir werden live verfolgt. Wir schaffen eine Transparenz, das machen andere Länder nicht. In den Parlamenten, die gucken immer nur und sagen, was macht ihr? Ich habe gesagt, doch, wir wollen die Transparenz mit herstellen. Also allein die Möglichkeit, wie diskutieren wir? Welche Themen haben wir? Liegen wir voll daneben? Oder empfinden wir auch mal das, was Bürger eigentlich mit wollen, kann man bei uns live verfolgen? Mehr Transparenz kann ich mir dabei überhaupt gar nicht vorstellen. Mhm. Und dann haben Leute Interesse und sagen, jawohl, wir sind gefragt, es sind wichtige Themen dabei. Das ist für mich eine wirkliche gute Partizipation. Das brauchen wir. Mhm.
Vielleicht sollten die Briten vor dem Hintergrund es sich doch nochmal überlegen, ob sie nicht in der Europäischen Union bleiben wollen.
Die überlegen ja dauernd.
Die überlegen schon. Ja.
Vor allem, es hat recht, es gibt viele Leute, die das wollen. Und gucken Sie John Netanyahu an, der Kommissar, der gesagt hatte, ich habe begonnen als ein Skeptiker und ich bin voll überzeugt, dass der europäische Weg gemeinsam ist.
Sogar zurück,
ich denke, das war kein... Ja, daraufhin hat er gesagt, ich bin konsequent. Das erlebt man auch nicht von allen Politikern, dass sie eine solche Konsequenz mitmachen.
08000441777 hat gewählt. Henning Ludorf aus Völksen, auch er beschäftigt sich nochmal mit dem Verhältnis der Briten zu ihrem eigenen Referendum. Guten Abend, Herr Ludolf.
Ja, guten Abend. Ich würde gerne noch einen kurzen Kommentar machen zu dem, was eben gerade gesagt wurde zum Thema Volksentscheid. Ich persönlich halte überhaupt nichts von Volksentscheiden. Ich halte auch das Schweizer System für schlecht, weil da mal viel zu viele Emotionen mitspielen und viele Abstimmungen, meine ich, gemacht werden, um denen in Anführungsstrichen da oben mal eins auszuwischen, aber es zu häufig nicht um die Sache geht. Aber das war jetzt gar nicht der Grund meines Anrufes. Es wurde erstens gesagt, ein Referendum hat man zu akzeptieren, was ich grundsätzlich natürlich auch so sehe. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass es auch in England ein zweites gibt. Eines, das natürlich nicht von außen reingetragen werden darf. Insofern ist das richtig, dass sich jetzt die anderen 27 da ruhig verhalten. Das wäre nämlich fatal. Aber ich könnte mir vorstellen, dass sich in England da noch was tut. Und mich erinnert das Ganze an eine Situation, das muss etwa 2005/2006 in Irland gewesen sein. Da habe ich damals gelebt. Und damals wurde über einen Volksabscheid über den Lissabon-Vertrag abgestimmt. So, jetzt will ich weder Irland mit England vergleichen, noch will ich sagen, es ging um das gleiche Thema. Aber damals wurde in einem Referendum gegen den Lissabon-Vertrag gewählt. Und das war dann ein Riesenkatzenjammer danach. Und es kam ganz schnell raus, dass ganz viele Leute eigentlich nur gegen die Regierung wählen wollten, das gar nicht verstanden hatten und. Und es wurde dann ein zweites Referendum berufen. Man hatte zwar ketzerisch schon ein bisschen damals gesagt, na, jetzt wird so lange gewählt, bis endlich das Richtige rauskommt. Aber ich war schon der Ansicht, es war damals das Richtige und die meisten in Irland standen dann auch hinter dem zweiten Referendum und hinter dem Ergebnis, das dann sehr für das Lissabon-Vertrag war. Und wenn ich jetzt so die ersten Reaktionen in England mitkriege, scheint es mir so, oder ich erinnere mich das so ein bisschen an die Situation damals, dass jetzt viele sagen, ach, das habe ich aber doch nicht so verstanden. Oder wenn jetzt Leute merken, dass das Ganze ja Geld kostet und nicht Geld bringt und. Also ich wäre nicht überrascht, wenn innerhalb England sich da noch eine Wendung vollzieht und in einigen Monaten ein zweites Referendum abgehalten wird.
Wir lassen das mal so stehen. Wir gehen aufs Ende der Sendung zu. Ich möchte trotzdem ganz gern noch einen weiteren Hörer zu Wort kommen lassen. Joachim Wegner aus Kuttenholz. Wie sehen Sie das? Gehen Sie davon aus, dass das Vereinigte Königreich austreten wird aus der EU oder nicht?
Ja, guten Abend.
Guten Abend.
Ins Quadrat. Also ich bin der Meinung, das ist ein groß angelegter Bluff. Die Engländer bzw. die City of London, die Banken, die werden bestimmen, wo es lang geht. Und die Engländer werden auf keinen Fall austreten. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Sie werden aber verhandeln. Und ich gehe mal davon aus, dass sie keine Flüchtlinge mehr aufnehmen brauchen. Und ich gehe davon aus, dass sie den Beitrag an die EU zumindest halbieren. Und ich denke, Frau Merkel, die in diese Verhandlungen eingebunden wird, die wird den Friedensnobelpreis oder den Nobelpreis für Wirtschaft bekommen.
Ich höre raus, dass Ihnen das überhaupt nicht schmeckt, Herr Wegner.
Überhaupt nicht. Mir wäre es lieb, wenn die Engländer richtig verschwinden würden.
Ich würde ganz gern die Frage mal an Kai Küstner weiterleiten. Können Sie sich so eine Blaupause vorstellen? Denn das hört man ja zum Beispiel aus dem zumindest jetzt noch amtierenden Kabinett in London. Das geht ziemlich genau in die Richtung, die Herr Wegner eben auch beschrieben hat. In der Freihandelszone bleiben, aber all das, was man in Großbritannien nicht so gerne hätte, Sozialcharta, Personenfreizügigkeit, das macht man dann nicht mehr mit und Beiträge muss man auch nicht mehr zahlen. Ist sowas überhaupt vorstellbar, dass Brüssel über sowas verhandelt?
Also das wäre ja dann das Rosinenpicken, was Frau Merkel heute ausgeschlossen hat. Ich glaube, dass die EU so klug sein wird, sich eben nicht darauf einzulassen, dass am Ende der Eindruck zurückbleibt, jeder, der aus der EU austritt, ist hinterher besser dran. Der kann sich dann das rauspicken eben in der EU, was er gerne hätte und ist dann im Grunde sonst unabhängig. Das sehe ich nicht kommen. Also man kann nur, die Briten sagen dazu, you can't have the cake and eat it too. Also man kann entweder Teil des Binnenmarktes sein und muss dann aber auch dafür die EU-Einwanderer reinlassen und vielleicht auch in einen Haushalt einzahlen oder man fällt eben irgendwie auf den Status zurück, dass es dann wieder Zollschranken gibt und dann hat man auch alle Nachteile, die damit verbunden sind. Aber was ich zum Schluss noch einmal sagen wollte, weil wir so viel über die Zukunft der EU gesprochen haben und weil immer der Eindruck so sich aufdrängte, als würde die EU alles gut machen, aber das nur nicht richtig rüberbringen. Die EU hat ein riesen Kommunikationsproblem. Das hat nicht nur dieses Referendum in Großbritannien gezeigt.
Das werden wir sicherlich in einer anderen Sendung noch mal weiter vertiefen. Scheidung auf europäisch. Wie verändert der Brexit die EU? Das war die Frage, der wir uns in unserem heutigen Themenabend gewidmet haben. Ich danke allen Teilnehmern an unserer Sendung in den Studios und auch die angerufen haben. Die Redaktion der Sendung hatte Petra Lehnert. Gleich nach den Nachrichten begrüßt sie Michael Lages zu Play Jazz. Und morgen in der Redezeit das Thema: Plötzlich ist das Nest leer. Wie kommen Eltern mit dem Auszug der Kinder klar? Sie können wie immer morgen ab 20.30 Uhr anrufen oder sich ab sofort im Internet beteiligen unter ndr.de/redezeit. Ich danke für Ihr Interesse und verabschiede mich für heute von Ihnen. Tschüss, sagt Michael Weidemann.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.